es findet tatsächlich eine Transformation des ganzen Systems statt, des Marktkapitalismus in den Feudalkapitalismus. Und ich glaube, das hat niemand so genial verstanden wie Elon Musk. Vielleicht ist da dann wirklich das Wort Visionär angebracht, weil ich glaube wirklich, er spürt diese neue Form von Kapitalismus, die sich vollkommen von klassischen Regeln und Kontrollen entzieht, die hat er in sich. Das ist vielleicht ein Punkt, wo uns dann das Lachen vergeht, weil diese Transformation nicht funktionieren kann ohne Produktion von Armut oder die möglicherweise auch die Produktion von Kriegen. Und ich glaube, da ist der Punkt erreicht, wo wir sagen können, also jetzt lachen wir nicht mehr über die Verrücktheiten von Trump und Musk, sondern jetzt ist Zeit für Widerstand.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Georg Seslin. Und zwar über Elon Musk und den drohenden Abstieg der USA in einen Tech-Faschismus. In seinem Buch Elon Musk, der dunkle Visionär, blickt der Autor und Kulturkritiker Georg Seslin auf Musk als Symbol und Protagonisten der gegenwärtigen Regression. Wie tickt dieser Elon Musk eigentlich und was erzählt uns seine Story über die Aushöhlung westlicher Demokratien? Genau darüber sprechen wir in den kommenden anderthalb Stunden. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Würde ich doch vorschlagen, lassen Sie uns loslegen. Herr Seslin, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Ja, Herr Seslin, wir wollen über Elon Musk sprechen, seinen Aufstieg, seine Wandlung vom gefeierten Tech-Visionär zum gefürchteten Tech-Faschisten und vielleicht auch seinen möglichen Fall. Sie haben ein Buch über Elon Musk gerade geschrieben. Es ist natürlich keine Biografie, das hat, glaube ich, auch niemand von Ihnen erwartet, sondern ein Essay, der sich der Figur Musk annähert, um etwas über auch die Beschaffenheit unserer Welt offenzulegen. Sie sagen in Ihrem Buch, um zu verstehen, wie in den USA und im Westen die Demokratie ausgehöhlt wird, ist es unabdingbar, Elon Musk zu verstehen. Vielleicht mal für den Einstieg, Herr Seslin, wie meinen Sie das? Und vielleicht auch in wenigen Worten, wer ist Elon Musk aus Ihrer Sicht und was lehrt uns dieser Elon Musk in Bezug auf die Regression, die wir ja gerade überall erleben?
Also was mich eigentlich schon immer fasziniert hat, wo es auch wahrscheinlich keine endgültige Antwort gibt, ist die Frage, wie bestimmte strukturelle Veränderungen und Personen zusammenhängen. Also um es mal so ganz zugespitzt zu sagen, wäre der Faschismus deutscher Prägung ohne Hitler genauso gelaufen? Oder wäre die Industrialisierung ohne Henry Ford genauso abgelaufen, wie sie ist? Und also es gibt natürlich zwei extremen Varianten, so die idealistische, die sagt, das sind die großen Leute oder auch die großen Dämonen, die großen Monster oder so etwas, die Geschichte machen, und die jetzt das andere Extrem ist, zu sagen, das sind nur Charaktermasken und in Wirklichkeit funktioniert das alles auf der Basis von Strukturveränderungen, von Systemveränderungen, von Selbstwidersprüchen innerhalb der Systeme. Und ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und dass jede dieser Personen, positiv wie negativ, eine dialektische Beziehung zu dem hat, was sich an Strukturen verändert. Also es gäbe keinen Elon Musk, wenn sich der Kapitalismus nicht drastisch verändern würde. Und umgekehrt wahrscheinlich könnte diese drastische Veränderung ohne Figuren wie Elon Musk nicht funktionieren.
Ja, spannend. Ja, für mich ist Musk auch so eine perfekte Personifikation so einer neoliberalen Entwicklung, die Reichtum und Einfluss weltweit in den Händen weniger konzentriert, wo jetzt die Frage nach Demokratie oder Tech-Oligarchie sich stellt. Aber er ist eben auch das perfekte Arschloch für eine Zeit der Monster, ne? Also irgendwie auch eine eigene politische Produktivkraft mit seinen Visionen.
Und er ist, glaube ich, auch die perfekte Verkörperung des Irrationalen da drin, also des Psychotischen eigentlich auch. Was an so einer Figur so ja für jemanden wie mich dann, der eigentlich von der Kunst und von der Filmkritik herkommt, so spannend ist, dass das ja alles sehr öffentlich abläuft, sehr theatralisch, sehr ja schon ein bisschen kinohaft, ne? wie als würde sich das ein durchgeknallter Drehbuchautor oder Comedy-Autor auch ausgedacht haben. Und das unterscheidet zum Beispiel dann Elon Musk von diesem Peter Thiel, der möglicherweise viel schlimmer noch ist als er, der aber in seiner Performance zurückhaltender ist und cleverer vielleicht auch, aber deswegen halt auch nicht diese Figur, wovon jeder denkt, das ist der Schlüssel.
Ja. Ja, das Schöne an Ihrem Buch, Elon Musk, der dunkle Visionär, ist eben, dass das genau zwischen diesen Ebenen changiert, zwischen der strukturellen Ebene des Kapitalismus, für die Elon Musk die Charaktermaske, der Repräsentant ist, aber auch untersucht, ne, was ist seine politische Ideologie, wo ist er politischer Protagonist, ja, und was sind auch die Charaktermerkmale, die vielleicht auch aus seiner Kindheit oder irgendwie aus seiner Psychohistorie kommen, ja. Mhm. Da nennen sie ihn Narzisst, Machiavellist, Soziopath, weil sie gesagt haben, Herr Seslin, Elon Musk sei die perfekte Verkörperung des Irrationalen und Psychotischen. Mhm. Ich habe mich immer so ein bisschen gestoßen, nachdem dann der Welt offenbar wurde, okay, der vermeintlich geniale Tech-Visionär, in dem steckt ziemlich viel Regressives und Faschistisches, ne? Spätestens nach seinem Hitlergruß ploppten dann auf Teslas, gerade in Europa und in Deutschland, diese Sticker auf, I bought this before Elon went crazy. Und für mich als jemand, der irgendwie auch materialistisch geschult ist, war das immer so eine Art Individualisierung und Pathologisierung und irgendwie auch zu einfache Erklärung, ne? Dass da irgendwie jetzt an dem Weltübel dann dieser eine Elon auf eine Art schuld sei und ich distanziere mich dann persönlich, meine Kaufentscheidung, dann muss ich dann öffentlich mich von ihm distanzieren oder habe das Gefühl, ich müsste das tun so, sondern ich hätte eher irgendwie so den Sticker so gemacht, I bought this at hate of late capitalism and now let's talk about democracy or tech oligarchy oder sowas, ne? Was vielleicht aber wieder die Überbetonung, ne, der strukturellen Seite ist.
Absolut, ja,
deswegen
ja.
Nur, deswegen vielleicht nur eine ganz kurze Antwort von Ihnen, welchen Sticker würden Sie lieber auf den Autos sehen?
Ja, nein, da würde ich ganze Bücher hinkleben. Ja, ja, habe ich kürzlich tatsächlich gesehen in einer Seitengasse in unserer Stadt, wo jemand sein Auto als sozusagen als Bibliothek verwendet hat. Und möglicherweise sollte man dann wirklich das Kapital an Teslas kleben. Ja. Vielleicht der eine oder andere dann sich Gedanken macht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also ich glaube, diese Individualisierung ist auch sowas wie eine Entlastung, weil viele Menschen sind ja auch auf die Versprechungen und die Bilder des Neoliberalismus hereingefallen und fallen immer noch herein. Und wenn sie merken, oh Scheiße, das ist wirklich eigentlich eine ganz üble Angelegenheit, dann sucht man halt einen Schuldigen. Und da bietet sich dann so jemand wie der Musk total an, ne? Also sie haben das Wort Arschloch ja benutzt. Ich glaube, der könnte mit einem Aufkleber rumlaufen, ich bin euer Lieblingsarschloch oder sowas. Ne? Also er bietet sich als Sündenbock dann eben auch an und dann übersehen wir vielleicht die strukturellen Probleme, die Welle, auf der er eigentlich nur reiten kann. Ne?
Ja. Herr Seslin, Ihr Buch Elon Musk, der dunkle Visionär, ich habe es gerne überflogen. Ich bin, das ist wahrlich auch ein Schinken, wie nicht anders zu erwarten von Ihnen. Werde dann auch nochmal intensiver reinlesen. Es ist eben eine Annäherung an den reichsten Menschen der Welt, Annäherung an den rechten Kulturkämpfer, den Tech-Faschisten, den ersten globalen Oligarchen, der auch rechte Bewegungen weltweit, wie zum Beispiel in Deutschland die AfD, unterstützt. Genau, vielleicht können wir uns diesem Elon Musk zunächst einmal als politischen Protagonisten und von der Seite her seiner politischen oder gesellschaftlichen Überzeugungen her nähern. Denn wir sehen ja, dass er im Unterschied zu den anderen Tech-Milliardären, wie zum Beispiel Jeff Bezos, viel politisch aktiver ist. Ne? Mhm. Von den anderen Tech-Milliardären sehen wir eher so diesen klassischen Opportunismus. Wir biedern uns jetzt Trump an, zum Beispiel zuletzt bei diesem White House-Dinner, kriechen ihm da in den Hintern und hoffen da für unsere Kapitalverwertung, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Union, wo ja dann die Kontrolle zum Beispiel dieser großen Tech-Imperien mit sowas wie dem Digital Service Act oder so dann tatsächlich ein Thema ist, ja. Und erwarten uns da, dass da Trump möglichst für unsere Tech-Oligarchie dann eben auch im Bündnis Welle macht. Aber bei ihm ist ja tatsächlich, und deswegen nennen sie ihn ja auch dunklen Visionär, da steckt ja mehr auch politische Ambition dahinter, was sich ja auch darin äußert, dass er dann tatsächlich kurze Zeit dann in der Administration war, das Bündnis mit Trump eingegangen ist. Da gab es dann einen Fallout und jetzt bei nach der Charlie Kirk-Tötung und dem anti-linken Furor, den wir jetzt erleben, für den das ausgenutzt wird, da erleben wir wieder so ein bisschen, dass sie wieder zusammenfinden. Wird man sehen, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber genau, vielleicht können wir einmal tatsächlich auf Elon Musk als dunklen Visionär eines, wie sie es nennen, Techno-Superkapitalismus schauen. Vielleicht können Sie einmal aus Ihrer Sicht kurz und prägnant schildern. Das führen Sie natürlich in Ihrem Buch auf vielen Seiten aus und aus vielen Blickwinkeln und mit vielen Dimensionen. Aber wie denkt dieser Elon Musk und was sind vielleicht zentrale Elemente aus Ihrer Sicht seines Welt- und Menschenbildes, die wir wirklich auf dem Schirm haben müssen, wenn wir ihn verstehen wollen und für was er auch steht?
Also zunächst mal glaube ich, dass das Strukturproblem eigentlich in allen drei großen Imperien im Augenblick da ist, nämlich ein sehr prekäres Balancespiel zwischen den ökonomischen Oligarchen und der ja mehr oder weniger diktatorischen Zentralmacht, also der Emperor auf der einen Seite und die Oligarchen auf der anderen Seite. Das ist ja nicht ganz neu in der Geschichte. Das hat es schon also im russischen Zarenreich gegeben, Mittelalter bei den Fuggern gab es immer dieses Spiel, wie es bei Musk und Trump ja auch hieß, der reichste Mann und der mächtigste Mann und die zwei zusammen, wobei eben der reichste Mann letztendlich dann der Sprecher der reichsten Klasse war oder so etwas. Ne? Und ich glaube, dass die meisten schlauen, halbschlauen Oligarchen sich in dieser Balance einrichten. Streicheln Donald Trump den Hintern und schicken ihm etwas Gold und ein paar Millionen oder so und gut ist. Und sie unterbinden jede Kritik an ihm. Für jemanden wie Musk ist das nicht genug. Also er ist tatsächlich der Typ, der Alleinherrscher nur sein kann. Also sein Narzissmus ist so ausgeprägt, dass er das eigentlich tatsächlich das Zentrum der Welt werden will. Deswegen war diese Beziehung zwischen den beiden auf der einen Seite schon immer was sehr Persönliches, zwei Supernarzissten, irgendwie können die ja auf Dauer nicht miteinander, aber eben auch was Strukturelles. Das heißt, letztendlich hat sich die Frage gestellt, ist die wirkliche Herrschaft bei den ökonomischen Oligarchen oder ist die wirkliche Herrschaft beim Emperor? Und eine Antwort davon ist die Kleptokratie des Trump-Clans, der sagt, wir werden selber Oligarchen. Ne? Der Trump-Clan oder Trump selber sogar ist ja jetzt mittlerweile auch schon in der Longlist der reichsten Leute der Welt. Hm. Das heißt, der Kaiser ist sein eigener Oligarch oder so etwas. Also jedenfalls diese Balance, die in China so drastisch funktioniert, wo ein Oligarch, wenn er dann eben gegen die kommunistische Partei oder ihr nicht passt, dann einfach verschwindet. Oder im russischen Reich, wo die Strukturen von vornherein quasi mafiamäßig waren, wo die gegenseitige Abhängigkeit da auch so ein Netzwerk mehr hat als diese Architektur in Amerika, wo die meines Erachtens nach der Machtkampf zwischen der politischen Herrschaft, der politischen rechten Herrschaft und der ökonomischen Herrschaft noch nicht zu Ende ist. Wenn man jetzt dann so sieht, wie die religiöse Rechte, die Alt-Rights, die Neofaschisten einen erheblichen Einfluss dann auf die Politik haben, die ja einen sehr eigenen Antikapitalismus auch haben, ne? So wie die Urfaschisten quasi ja auch gar keinen politischen Widerstand, sondern einen moralischen Widerstand, der sich dann so sehr schnell mit Antisemitismus oder sowas verbinden ließ. Also dieser Machtkampf ist meines Erachtens immer noch im Gange. Und ich glaube, dass jemand wie Elon Musk genauso wie Trump selber so eine Art Prophecy sind oder so. Deswegen beide haben ja sowas Clowneskes an sich, ne? Als würden sie Karikaturen dessen sein, was sie verkörpern. Und im Hintergrund möglicherweise lauern die es dann viel ernster meinen, wie auf der einen Seite Vance und auf der anderen Seite Thiel oder so, die No-Nonsense dann machen, die diese mediale Auftrittsfolge gar nicht mehr so brauchen wie diese zwei.
Ja, super spannend, aber Herr Seslin, vielleicht mal vom Ende her gedacht, ja, von seinem Welt- und Gesellschaftsbild her, weil Sie schon sagten, wir sehen jetzt gerade, wie in dieser widersprüchlichen Bromance zwischen Trump und Musk da die Verbindung zum einen von politischer Macht, von ökonomischer Macht, von Emperor und Oligarch sich abspielt, aber eben auch eine Art Kampf, ne, zwischen diesen, ja, sag ich mal, Welten. Müssen wir uns dann seine Vorstellung von der idealen Gesellschaft als Unternehmensherrschaft, ne, Konzernherrschaft vorstellen, mit ihm dann als Technokrat an der Spitze. Ich meine, er ist ja auch jemand, der zum Beispiel seine eigenen Privatstädte aufbaut, ne, zum Beispiel seine Moonbase in Texas, da Starbase, von wo dann Beschäftigte wohnen von SpaceX, ja. Mhm. Da sind zum Beispiel auch demokratische Geflogenheiten ausgeschaltet, ja. Also das sind vielleicht Ansätze, ne, also eines von unten her die nationalen Demokratien zersetzenden Kapitalismus, ja, libertären Anarchokapitalismus, die sich da auch schon zeigen, ganz konkret. Mhm. Hätte mich interessiert, gibt es da Konzepte und Ideen, von denen man weiß, dass er da bewusst dran anknüpft, so? Weil zum Beispiel in dem Buch, da erwähnen sie das Konzept der Technocracy, ja. Das ist verbunden mit einer sehr randständigen, antidemokratischen Bewegung in den Zwischenkriegsjahren. Technocracy Incorporated hieß die. Und Elon Musks Großvater, Joshua Haldeman, Kanadier, mütterlicherseits Großvater, da kommt die Familie aus Kanada, der war in den 30er Jahren in Kanada Führer dieser randständigen Gruppe, bevor er dann in den 50er Jahren nach Südafrika zog, wo wir wissen, Elon Musk ja aufgewachsen ist, weil er das Apartheidsregime dort so toll fand, ja. Also er war wirklich schon ein ziemlich strammer Neonazi, verstarb allerdings, als Elon Musk 2 Jahre alt war. Und trotzdem, vielleicht schwummert ja dieses geistige Erbe da in der Familie mit rum und who knows. Also mir war das bisher nicht bekannt und er ist vielleicht auch von solchen Art von technokratischen Herrschaftsideen dann davon inspiriert. Also vielleicht können Sie das mal schildern, was ist da so die Idealvorstellung von Elon Musk an der Gesellschaft und seines Platzes darin? Und vielleicht hängt das ja zusammen mit diesem Konzept der Technocracy und da könnten Sie die Grundlagen dessen vielleicht einmal erklären.
Also die Technocracy ist ja eine Bewegung, die im Grunde genommen sich über fast ein Jahrhundert immer wieder in Wellen entwickelt, die merkwürdigerweise immer ein bisschen aus der Historie verdrängt wird, ne? Und ich glaube, dass die Selbstkritik der Demokratie gut daran täte, zu überlegen, wie viel Technokratie eine Demokratie überhaupt beinhaltet, wie viel sie verträgt und wie viel sie möglicherweise auch braucht. Also genauso wie auf der anderen Seite der Populismus, das ist ja nicht eine Sache, die sozusagen als plötzlich vom Himmel fällt und dann die gute Demokratie beschädigt oder sogar zerstört, sondern das ist ein Teil der Demokratie, ein Teil der Demokratiegeschichte. Und die Technocracy, mal explizit, mal weniger explizit, ist ein absolut wellenförmig wiederkehrendes Symptom der Krise. Immer wenn man merkt, die Beziehung von Demokratie und Kapitalismus funktioniert gerade mal nicht, haben die Technokraten Konjunktur. Und die Technokratie bedeutet ja zunächst mal etwas sehr für ein wissenschaftlich-technisches Weltbild einleuchtendes Konzept. Das heißt also nur die es soll nicht mehr nach Ideologie und nicht mehr nach Empathie auch regiert werden, sondern es soll ausschließlich nach Prinzipien der technischen Vernunft regiert werden. Und dann kommt als nächster Punkt, ja, wer soll das machen? Und komischerweise sind es immer die reichen Ingenieure oder sowas oder umgekehrt die Ingenieure, die reich geworden sind, je nachdem, ne? Oder die Reichen, die sich das Ingenieurwesen wie Elon Musk meiner Erachtung nach einfach nur als Rollenbild anbieten. Ich glaube, er hat überhaupt nicht kein wissenschaftliches oder technisches großes Wissen oder Fähigkeit. Die hat er sich einfach immer geraubt, sozusagen, ne? Aber trotzdem, also diese Vorstellung zu sagen, ja, wenn wir in einer super Krise sind und wir wissen nicht weiter, dann sollen die Experten ran und die Experten werden das dann schon machen. Die muss man aber auch machen lassen, und das heißt, die dürfen nicht kontrolliert werden, demokratisch kontrolliert werden, die dürfen nicht durch Gesetze behindert werden und so etwas. Das heißt also allein die Vorstellung, wir brauchen eine Expertenregierung, besagt schon, wir dürfen keine Demokratie mehr haben. Und dann entwickeln sich da aus dieser Ursprungsidee der Expertokratie, kommen dann die rassistischen Exklusionen dazu, und da sind wir dann in Südafrika, wo die schlichte Ausbeutung und Unterdrückung immer auch wissenschaftlich in Anführungszeichen legitimiert worden ist. Und das steckt in den Genen von der Familie Musk, steckt in den Genen einer ganz bestimmten Klasse dort, wobei also man jetzt nicht umgekehrt sagen darf, alle weißen Südafrikaner würden Rassisten sein oder so etwas. So ist das nicht. Aber dort hat sich eine Ideologie entwickelt, die legitimiert den Rassismus durch, in Anführungszeichen, Vernunft.
Ja, spannend. Vielleicht können wir da gleich nochmal über die Kindheit in Südafrika und auch die rassistischen Verschwörungstheorien des Elon Musk heute sprechen. Denn er predigt ja zum Beispiel, was auch von der AfD und anderen Rechtsradikalen in Europa gepredigt wird, die Idee vom großen Austausch oder dem Verschwörungsmythos und auch die Idee von einem Genozid an den Weißen, gerade auch mit Blick auf sein Heimatland Südafrika. Und wir erinnern uns, oder sein Geburtsland Südafrika, wir erinnern uns auch, dass dann die Trump-Administration vermeintlich unterdrückte weiße Farmer dann nach Inauguration dann in die USA geholt hat als genau vermeintliche politische Flüchtlinge. Das ist natürlich alles vor dem Kontext auch dieser rassistischen Kontinuität zu lesen. Aber nur noch mal kurz, um den Punkt abzuschließen, Und ja, ich gebe Ihnen recht, in unserer Demokratie steckt schon viel Technokratie, ne? Also dann, wenn man sieht, wenn irgendwie über technokratische Entscheidungen Zinssätze rauf und runter gehebelt werden, also die anonyme Macht der Märkte quasi durchgesetzt wird und auch in der Griechenland-Krise dann zum Beispiel Technokraten in der Troika die Macht der Märkte gegen die Demokratie oder gegen demokratische Entscheidungen durchsetzen. Mhm. Aber jetzt mit Blick tatsächlich auf diese Idee von Technocracy, von irgendwie der Herrschaft von Techno-Oligarchen, reichen Ingenieuren, reichen Unternehmern, ist das was, was der bewusst propagiert? Weil das habe ich noch nie so gehört. Oder ist das quasi eine Interpretation und lesen Sie ihn quasi in dieser Linie? Und da speist sich seine Ideologie natürlich auch noch aus anderen Ideengebern und ideologischen Linien, ne? Also dem ganzen komplexen Neoliberalismus, mhm. Libertarianismus und den US-amerikanischen und europäischen Denkern, die es dort gibt, ne? Die wollen wir nicht vergessen. Und das ist dann vielleicht am Ende eine große Suppe, aus der sich da bestimmte Elemente speisen. Vielleicht können Sie das einfach nochmal ganz kurz sagen, ist das was wirklich so, wo er sagt, ja, ich will die Technocracy, also zugespitzt gesagt oder blöd gesagt, oder sind es quasi so die Ideen oder die Ideengeschichte oder die Ökologie, die Ideenökologie, die sie da nachzeichnen, in der sie Musk verorten? Ja.
Das ist eine komplexe Angelegenheit. Ich glaube ja, dass die Tragödie vielleicht unserer Zeit und der großen dieser Transformation, in der wir uns befinden, eben sich speist aus dem, was Sie eben Suppe nennen. Es sind relativ widersprüchliche Dinge, die zu einem bestimmten historischen Moment miteinander korrespondieren, die früher oft nur latent da waren oder sich gegenseitig gar nicht berührt haben oder so etwas, die plötzlich fast explosionsartig miteinander reagieren, wie es zum Beispiel dadurch passieren kann, dass es eine Figur gibt, in der sich beide oder mehrere Ideen wiedergespiegelt finden und dann miteinander arbeiten, was sie vorher nicht gemacht haben. Ne? Und also Musk selber ist sozusagen so eine Art Suppenkoch. Ich glaube nicht, dass er der geniale Planer ist, der eine fertige Agenda hat oder der ein vollkommen in sich stimmiges Weltbild hat oder so etwas, sondern das geht auch in seinem Kopf, glaube ich, sehr, sehr viel durcheinander. Mhm. Was uns weiterhilft, ist, dass vieles davon nicht unbedingt verbalisiert wird, sondern sich eher in Bildern oder in Gesten ausdrückt. Und da gibt es eben diesen starken Konnex mit der populären Kultur. Musk bezieht sich ja nicht umsonst wahnsinnig viel auf Comics, auf Filme, auf Science-Fiction-Literatur vor allem. Und da fing ich dann mal an, bei dieser Science-Fiction Lektüre ein bisschen genauer hinzuschauen da kam dieser Robert Heinlein, also sein Lieblingsschriftsteller, als Ideengeber ziemlich deutlich raus. Das war ein Schriftsteller, ein unglaublich produktiv, quantitativ jedenfalls, der tatsächlich von einer politischen Vorstellung ausging und daraus seine Geschichten entwickelte. Und ich glaube, er ist einer der größten Lehrmeister für Elon Musk gewesen. Mhm. Wenn Sie ganz genau hinschauen, dann gibt es wörtliche Übereinstimmungen seiner Posts, seiner Äußerungen und sowas und seiner Lektüre. Und dieser Heinlein, es war tatsächlich ja auch eine Zeiterscheinung, da gibt es da heute noch so eine Art Heinlein-Jugend, HJ, die tatsächlich wie so ein männerbündisches, technokratisches Ferienlager oder sowas funktioniert. Ne? Und das ist ein Beispiel dafür, wie viel Latenz vorher in der populären Kultur oder in der Freizeitindustrie oder sowas schon da war, ohne dass die jetzt so an die Oberfläche gespült wurde. Mhm. Und dieses Spülen nach außen, nach oben, das ist eben das, was dann zu der Suppe führt, die relativ braun ist. Eine Sache vielleicht noch, was ganz typisch ist, gerade für den südafrikanischen Rassismus, also den weißen südafrikanischen Rassismus, ist eine enorme Angst. Also dieser ganze Rassismus war auf der super Angst aufgebaut, die Schwarzen wollen uns das nehmen, was wir hier vorher uns genommen haben. Und das war so eine der durchgängigen Mythen in der Familie Musk, so die wollen uns das nehmen. Und dann noch, die wollen uns auch vertreiben. Sie wollen uns von dem Land vertreiben und so weiter. Und diese nur halb verdrängte Paranoia, möglicherweise eben auch die mit so einer Art verdrängter Schuld zusammenkommt, ne? Also dass die möglicherweise die Schwarzen, was sie ja gar nicht tun, aber sie könnten sich rächen an uns, ne? Und diese Angst vor der Rache oder eben vielleicht auch die Angst vor der Strafe, die spielt eine größere Rolle vielleicht, als sie möglicherweise im Rassismus in den USA spielt, wo mehr dieser christlich-nationale Überlegenheitsaspekt im Vordergrund steht. Und dann kommt diese Verschwörungstheorie von der vom großen Austausch und so weiter. Das ist dann nichts anderes als die globale Projektion einer südafrikanischen Angst. Also sozusagen der Farmer, der Angst hat, dass die Schwarzen ihm seine Farm wegnehmen, projiziert das in die Welt hinein und sieht dann, aha, also überall werden wir armen, reichen, weißen eigentlich bedroht von denen, die uns das alles wieder wegnehmen wollen. Mhm. Und ich glaube, ohne diese Paranoia kann man kaum diese biologischen Vorstellungen, die Vorstellung vom Übermenschen, vom neuen arischen Superman oder so etwas, sich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist, ich würde sagen, hat viel Ähnlichkeit mit dem, was Sigmund Freud den Todestrieb genannt hat. Also er hat so jemand und er ganz besonders ständig Angst, dass irgendwie vor Auflösungen, vor Vermischungen, vor Vertreibungen, vor dass er eigentlich nur leben kann, indem er sich selber in einen Panzer oder in ein Fort wie seine Space City da oder sowas ist, zurückzieht, ne? Also Angst ist der Schlüssel, wie glaube ich ein Film auch heißt. Fear is the key. Hm.
Voll. Also würden Sie sagen, wenn wir auf den heutigen Musk schauen, Hitlergruß, rechte Verschwörungstheorien vom großen Austausch und auch dieses rassistische Märchen vom Genozid an den Weißen, sei es mit Blick auf Südafrika, aber das wird ja auch in den USA bedient, mit Blick auf die Migration, ne, aus Lateinamerika etwa, ne, mhm. Diese Paranoia, Fear of the Recomposition of the American Population, ne, das ist ja diese Paranoia der Rechten, ist ja ganz stark, mhm. Und führt dann zu dem, was wir jetzt unter der Trump-Administration an Brutalität sehen, ne, wo da wirklich diese Anti-Immigrationsbehörde ICE da wie Gangster in die Städte gehen und Trump auch die Nationalgarde schickt, um da, ja, das, was sie denken, in die Verhinderung des großen Austauschs durchzusetzen, ja, auf brutale Art. Was mich nur interessiert hätte, können wir sagen, er ist also genuin geprägt von diesem Rassismus, sei es aus seiner Familiengeschichte, sei es aus den Überzeugungen, die er entwickelt hat. Und es ist nicht einfach nur ein opportunes Ding im Bündnis mit dem rechtsnationalen Trumpismus, weil wenn wir jetzt zurückschauen, dann war er ja auch gesellschaftspolitisch und da war das vielleicht alles noch nicht mit dem Rechtspopulismus so virulent, war er erstens politisch nicht so ambitioniert und changierte irgendwie zwischen Demokraten und Republikanern, hat zum Beispiel Hillary Clinton und Barack Obama unterstützt, so, ne? Also da natürlich irgendwie wirtschaftspolitisch schon immer proprietaristisch und konservativ irgendwie fiskalpolitisch, aber gesellschaftspolitisch vielleicht stand er irgendwann mal für auch für so einen Progressivismus oder so was Progressives, für das ja auch Silicon Valley auf eine Art stand. Und das war ja auch irgendwie ein Mythos, wo man jetzt sieht, ne, Pustekuchen. Mhm. Also Opportunismus im Bündnis mit rechtsnationalem Trump oder tatsächlich authentischer Rassist, so.
Also in dem Fall würde ich tatsächlich denken, das ist ein authentischer Rassismus, der zum gewissen Grad eben auch aus seiner Familiengeschichte, aus seinem Familienroman, möglicherweise auch aus seinem normalen Beziehungsleben oder so etwas korrespondiert. Also es gibt ja diese Vorstellung, ich glaube in Atlantic wurde das mal formuliert, dass der eigentliche Auslöser seiner Rechtsparanoia das Verhältnis zu seinem Kind gewesen ist, dass er transgeschlechtlich ist und diese Transgeschlechtlichkeit für ihn so unvorstellbar war, dass er sich sozusagen in eine super Paranoia flüchten musste, weil er diesem Affront oder diesem Skandal seines eigenen Kindes nicht gewachsen war. Mhm. Und diese Art, wie er mit seinen angeblichen Nachkommen oder seinen tatsächlichen Nachkommen umgeht, die er dann in vitro aufziehen möchte oder so etwas, die ist ja wirklich ein ganz übler Science-Fiction-Roman, dieses Dreieck, von dem wir ursprünglich mal ausgegangen sind, nochmal ganz intensiv wird, ne? Dass er sozusagen nicht einmal Empathie mit dem eigenen Kind haben kann, sondern dieses Kind eigentlich nur ein Superobjekt sein darf. Und deswegen nennt er dann eins von diesen Kindern auch noch irgendwie, ich weiß nicht, mit einer Zahlenkombination oder so. Hauptsache, es kommt ein X drin vor. Und das ist vielleicht ist auch dieses X ein Schlüssel zu seiner Paranoia. Wird bezeichnet, darf aber nicht bezeichnet werden. Ne? Also sozusagen freudianisch gesprochen, das Zeichen für das absolut super Verdrängte. Ja. Und wenn jetzt dann rauskommt, dass sein Vater eben auch noch irgendwelche pädophilen Verbrechen begangen hat oder so etwas, dann hat man nochmal ein ziemlich böses Trash-Movie dann vor sich.
Mhm. Was ich bei Ihnen gelesen habe, sein Vater war ja von Ideen der Fortpflanzung besessen. Das hatte wahrscheinlich auch zu tun eben mit dieser Angst vor der Verdrängung der weißen Afrikaner.
Immer auch Angst vor der Verdrängung des Männlichen, ja.
Und dass Musk jetzt 14 Kinder hat mit bisher 4 Frauen, spielt das da auch irgendwie eine Rolle, so diese rassistischen Wahnvorstellungen von der Rettung der Kultur und der Rettung des Männlichen?
Ja, ja, klar. Also wie gesagt, er hat ein völlig anderes Verhältnis zu Nachkommen als ein normaler bürgerlicher Mensch. Er sieht in Kindern sozusagen so etwas wie eine Reproduktion von sich selbst oder eine Reproduktion seiner Ideale. Darüber hinaus geht es aber nicht. Also er hat keine emotionale, keine kulturelle Beziehung zu anderen Menschen. Mhm. Jeder Salzstangenpsychologe würde sagen, dieser Mann ist tiefst krank, seelisch krank. Aber diese seelische Krankheit, die er performiert, spricht eben etwas an, was an dem System krank ist.
Ja. Genau, vielleicht können wir uns tatsächlich gleich ein bisschen weiter in seiner Biografie vorarbeiten. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon über tatsächlich sein Aufwachsen in Südafrika in den 80er Jahren, war in der Adoleszenz dort, hat dort die Aufstände der schwarzen Townships gegen die Apartheid erlebt, was vom Regime und Neonazi-Banden mit Repression und Gewalt beantwortet wurde. Hatte schon erwähnt, sein Großvater Neonazi und Apartheidsanhänger. Sein Vater war da eher so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Liberal. Man hat die Apartheid nicht offensiv verteidigt, aber als Bergbau-Businessman hat man irgendwie auch davon profitiert und war dann auch nicht wirklich für die Abschaffung, so was wahrscheinlich auch viele, viele Leute charakterisiert hat.
Also ich würde behaupten, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, dass Elon Musks Vater ein absoluter Gangster war.
Errol Musk, by the way.
Errol Musk, genau. Und das bringt ihn, glaube ich, in Beziehung zu Donald Trump. Ich glaube, das bei dem war es genauso. Das heißt, ein bisschen wie der Pate oder sowas, wenn man sich das als Film vorstellt. Da gibt es ein Erbe, was von dem man weiß, es ist Unrecht oder es ist blutig oder was auch immer. Man inszeniert sich aber als self-made man, ne? Was aber in beiden Fällen nicht wirklich stimmt. Beim Donald Trump noch weniger als bei Elon Musk, aber auch der hatte sein Backup durch die Familie nicht, vielleicht nicht so ausgeprägt oder sowas. Aber dieses Image, diese Idee zu sagen, ich schaffe mich selbst, ich erzeuge mich selbst, weil ich mit meiner Familie keine emotionalen Verbindungen habe oder so etwas. Der ist gleichzeitig ja diese Science-Fiction-Geschichte, ne? Also eigentlich ist es sowas wie ein Roboter, wie eine künstliche Intelligenz oder wie ein Alien oder was, wie man es auch immer nennen möchte, aber jemand, der aus der normalen bürgerlichen Familie austritt, um ein Supermensch oder ein Superwesen zu werden oder so etwas, was ausschließlich nach eigenen Regeln und nach eigener Autonomie, wahrscheinlich ein Psychologe würde sagen, autistisch funktioniert. Ne? Und das ist meines Erachtens nach diese totale Balance, die in der gesamten rechten Kultur, in der rechten Weltvorstellung steckt. Gleichzeitig, immer diese Gleichzeitigkeit von Größenwahn, ich bin der Herrscher der Welt, wir sind die Herrscher der Welt.
Und Opferkult.
Ja. Und Opfer, ich habe ja gelitten, Musk wird ja nicht müde zu erzählen, wie schlimm und wie traurig seine Jugend war, was sie sicherlich gar nicht war. Und nicht nur Opfer, sondern gleichzeitig eben auch dieses Harry Potter-mäßige oder sowas. Also ich bin eigentlich ein Orphan, ich habe keine Eltern oder so etwas. Und dann diese ständige Bruch mit dem Vater, dann wieder Annäherung, wieder Bruch oder so etwas. Und das in aller Öffentlichkeit. Also es ist wirklich ein ganz schlechter Film mit allerdings ziemlich authentischen Darstellern.
Naja, ja, und dieser Opferkult ist ja auch eine gesellschaftliche Erzählung, ne? Also die armen weißen Männer, die am vermeintlichen Wokismus, das ist ja für Maske auch so ein ganz wichtiges Ding, und an vermeintlicher Männerfeindschaft, am bösen Feminismus leiden, der dann auch noch dafür sorgt, dass die weiße Rasse ausstirbt, ne? Weil die Frauen sich nicht reproduzieren wollen und so, ne? Und die böse Cancel Culture und so, und heute wird die ganze Demokratie von ihnen gecancelt. Mhm. Und es ist auch auffällig, den Punkt wollte ich nur noch kurz machen, dass viele dieser heutigen oder einige dieser heutigen Tech-Milliardäre, dieser libertären Tech-Milliardäre, die heute an der Zerstörung der Demokratie werkeln, dass die auch in diesem ganzen Südafrika-Kontext groß geworden sind. Also Peter Thiel zum Beispiel, der da noch in der Schule war, wo man noch irgendwie Hitler verehrt hat und so. Mhm. Und der ja auch Teil der Speerspitze ist, der antidemokratischen. Die sind dann später in der PayPal-Gründung und Großmachung zusammengekommen, werden dann heute irgendwie, referiert man da als PayPal-Mafia drauf, ne? Also das ist schon recht auffällig so, genau.
Vielleicht ist es auch interessant, ich glaube, dass Südafrika schon immer so funktioniert hat, dass es dort ja auch eine Oberschicht gegeben hat, die im Grunde genommen so Staat im Staate war und die konspirative Arbeit untereinander geleistet hat, jenseits von Gesetzen und durch tatsächlich wieder mafiöse Strukturen sehr viel wichtiger waren als juristische Dinge. Denn eigentlich dieses, was wir heute haben, dann dieses Verhältnis zwischen politischer Macht und ökonomischer Macht, die war in Südafrika sozusagen der Geburt dieser seltsamen Nation. Also die Ausbeuter der sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Verwaltung oder so etwas waren schon immer staatsfern und gleichzeitig mit dieser informell verbunden sozusagen. Ne? Das heißt also, Südafrika, das vor der Befreiung, war eigentlich das Modell schon für das, was Amerika heute ist.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Bitte nicht wegskippen. Euch gefällt dieser Podcast und ihr seid noch nicht Teil der Community, dann schließt doch bitte eine Fördermitgliedschaft ab. Denn es braucht auch immer wieder neue Leute, die mitmachen, damit dieser Podcast weiter eine stabile Basis hat. Ich sende ja komplett kostenlos für alle da draußen, damit auch jeder das hier hören kann. Ich sende werbefrei und ich sende unabhängig. Und damit das möglich ist, brauche ich eben den Support, den finanziellen Support einer möglichst breiten Community. Wenn dir also Dissens gefällt, dann werde jetzt Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro im Monat. Drück kurz Pause, geh in die Shownotes, geh auf dissenspodcast.de und schließ eine Fördermitgliedschaft ab oder mach's am Ende von dieser Folge. Du ermöglichst damit nicht nur diesen Podcast hier, sondern auch den Was-Tun-Podcast, denn die Arbeit von Inken und Valentin, die finanzieren wir auch durch die Fördermitgliedschaften hier bei Dissens. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt's das Buch von Georg Seslin abzustauben, Elon Musk, der dunkle Visionär. Genau, alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Autoren und Kulturkritiker Georg Seslin. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich mal den Sprung, können wir mal den Sprung in die USA machen. Das sind ja so ein bisschen die biografischen Stationen, dass er dann mit 18 Jahren in die USA emigriert, beziehungsweise zunächst mal Kanada und dann die USA da studiert und den Rest, den wissen alle so ein bisschen, ja, also Aufstieg im Dotcom-Boom, im Internet-Boom, dann zahlreiche weitere Unternehmungen, die bekanntesten sicher eben der Elektroautomobilhersteller Tesla und das Weltraumfahrtunternehmen SpaceX, die beide nahezu synonym mit Elon Musk sind und die auch für so eine Art von finanzialisierten Spätkapitalismus quasi dafür stehen, ja, wo irgendwie die self-made men und genialen Visionäre, die eigentlich, was immer unterschlagen wird, ziemlich viel vom Staat bekommen, zunächst an Anschubsubventionen und auch an Aufträgen später. Mhm. Aber um die herum ja der Börsenwert ja auch schwankt. So, also Musk verlautbart irgendwie was auf Twitter und bei Tesla bricht die Aktie ein oder sie geht wieder mal in ungeahnte Höhen, in völlig überbewertete Höhen, ne, die gar nicht im Verhältnis zu dem stehen, was das Unternehmen da macht. Ja. Ist jetzt auch nicht nur typisch für dieses Unternehmen, das kennen wir auch von Nvidia und den ganzen KI-Unternehmen, wo es um die Suggestion von irgendwie Wachstum und von neuen Märkten und so weiter geht und von Menschheitserlösung am Ende vielleicht sogar. Mhm. Was mich jetzt vielleicht mal aus Ihrer Sicht interessiert hat, der diese Stationen von ihm nachzeichnet im Buch und sich natürlich auch mit dieser strukturellen Ebene, über die wir schon gesprochen haben, für die er Repräsentant ist, der sich damit im Buch beschäftigt. Was waren da vielleicht aus Ihrer Sicht oder was sind da vielleicht wichtige Entwicklungen in seinem Werdegang? Wichtige Wendungen vielleicht, die für uns heute vielleicht wichtig sind, um die aktuelle Situation auch zu verstehen. Und was sagt vielleicht auch die Figur Musk über diesen finanzialisierten Technokapitalismus, den wir da erleben, ne, wo sich irgendwie Wagniskapital von Wall Street und Silicon Valley Suggestionen von technologischem Fortschritt treffen?
Also ich glaube, das ist die Transformation des klassischen liberalen Marktwirtschaftskapitalismus zum Tech-Feudalismus oder wie man es nennen möchte, die in der Kultur oder in der Ökonomie von Silicon Valley quasi unbewusst oder zumindest ungeplant vorging. Die Leute haben dann immer nur gemerkt, so funktioniert's und so funktioniert's nicht mehr oder so. Hm. Der entscheidende Punkt meines Erachtens nach ist, dass die Idee, die der klassische Industriekapitalismus hatte, dass Produktivität und Kreativität früher oder später zur Rendite führen oder so, ne? Die Ausbeutung der Arbeit, die Aneignung durch den Kapitalisten bringt. Dass diese Idee damals schon an ihr Ende kam. Und dass sich immer mehr herausstellte, Rendite ist gar nicht mehr das Wichtigste. Produktivität ist schon gleich gar nicht mehr das Wichtigste. Es wird immer virtueller eigentlich. Das Wichtigste ist die Marktkapitalisierung und das Wichtigste ist die Position, die mehr oder weniger monopolistische oder oligopolistische Position auf dem Markt. Wenn ich die habe, das ist dann wirklich eine Art feudalistischer Besitz, wenn ich diese monopolistische Position habe, kann ich letztendlich machen, was ich will. Dann bin ich nicht nur vom Emperor, vom Staat abhängig, sondern eher auch von mir. Und ich glaube, das hat niemand so genial verstanden wie Elon Musk. Wie mache ich den Staat von mir abhängig, damit ich die Abhängigkeit von dem Staat lukrativ umsetze, indem ich letztendlich ein Bereich des Marktes einfach für mich selber habe, ne? Und dieser ganze Reichtum von Elon Musk kommt ja nicht aus der Rendite, sondern eben aus der Marktkapitalisierung. Das heißt, aus der Gesamtheit des Kapitals, was in ein Unternehmen hineinfließt. Egal, ob es das wirklich wert ist, egal, ob es wirklich produziert. Und da ist die ganze Idee drin, ich muss eben Versprechungen machen. Ich muss sagen, ich verkörpere die Zukunft. Und wenn ich diese Versprechung, wenn die Leute mir glauben, dass ich die Zukunft bin, dann sind sie bereit, so viel Geld reinzubringen. Und dann braucht Elon Musk nur zu sagen, ja, und davon möchte ich jetzt aber bitteschön meine Billion dafür haben. Ne?
Oder das nutze ich als Gegenwert, um Twitter zu kaufen, um dann Kampagnenmacht zu haben wiederum. Ne?
Absolut, genau. Also es findet tatsächlich eine Transformation des ganzen Systems statt, von der wir möglicherweise noch gar nicht wissen, wie radikal das ist. Also ob das, was dabei herauskommt, überhaupt noch mit, sagen wir mal, mit dem klassischen marxistischen Kapitalismus-Begriff irgendwie in den Griff zu bekommen ist. Das, gerade weil eben so unglaublich vieles völlig irrational ist. Die Summen, die jetzt dann in noch immer zu Tesla fließen, weil er sagt, ja, das mit den Elektroautos schön und gut, aber das funktioniert vielleicht gar nicht mehr so. Aber ihr werdet schon sehen, in so und so vielen Jahren, dann sind meine Robotaxis da, dann sind meine Androiden Roboter für den Haushalt da. Nichts anderes als Science Fiction. Und die Leute pumpen Geld dort hinein, weil, und das ist eben das Problem, weil es so unglaubliches Kapital gibt, das nicht weiß, wohin. Weil dieses Kapital sich anders einfach nicht mehr realisieren kann. Und da fängt es an, die Beziehung zwischen diesem Feudalkapitalismus und dem, was zum Beispiel dann die Zentralbanken machen, indem sie billiges Kapital in die Märkte pumpen. Das ist ja kein Zufall, dass Donald Trump jetzt unbedingt wieder billiges Kapital haben will. Ne? Dieses billige Kapital verstärkt und beschleunigt diese Transformation des Marktkapitalismus in den Feudalkapitalismus. Und da ist Elon Musk einfach der vielleicht gar nicht mal der cleverste, sondern der skrupelloseste oder der vielleicht ist da dann wirklich das Wort Visionär angebracht, weil er sieht diese, ich glaube wirklich, er spürt diese neue Form von Kapitalismus, die aus sich vollkommen von klassischen Regeln und Kontrollen entzieht, die hat er in sich. Und damit kann er, glaube ich, auch tatsächlich Leute begeistern. Oder zumindest konnte er es lange Zeit, ich weiß nicht, ob er jetzt noch der große Begeisterer außerhalb der AfD ist oder so. Aber früher war er ja für junge Leute tatsächlich so ein Guru, so ein Heiliger oder so etwas, ne? Weil er ein Konzept der Freiheit verkörpert hat, die so genau das hatte, was man vielleicht in der Pubertät am stärksten empfindet. Diese Mischung aus Größenwahnsinn und ich bin doch das Opfer oder so, ne?
Ja, und auch eine Fortschrittsgläubigkeit, ne? Eine Technologiegläubigkeit, die, glaube ich, auch noch mit reinspielt.
Fortschritt würde ich das nicht nennen.
Nee, aber damit wurde Fortschritt lange und wird bis heute lange gleichgesetzt, ne? Und wo dann alle spüren irgendwie, dass es angesichts von Klimakrise und so weiter so nicht weitergehen kann, kommen dann diese Propheten um die Ecke und stellen so, ja, man muss ja schon sagen, infantile, kindlich dumme Ideen vor, ne? Wenn man sich das anschaut, was er da mit seiner Boring Company macht, ja, also wo es darum geht, irgendwie das Problem mit Staus und Mobilität und Autos an der Oberfläche dann dadurch zu lösen, dass man Tunnel bohrt durch die ganze USA und da die Autos fahren lässt. So, was ist das für ein kindlich dummer Science-Fiction-inspirierter Wahnsinn? So, ne? Und weiter geht's dann mit den Exodus-Vorstellungen, so, ne, dann verlassen wir halt die Erde mit Raumschiffen und kolonisieren den Mars und wenn die Erde in der Klimahölle versinkt, dann bauen wir da die neue Zivilisation auf, so. Was, glaube ich, auch viele Leute lange gecatcht hat, diese Art von technologischen Visionen, ne, die aber ja brandgefährlich sind, weil sie damit verbunden sind mit einem Autoritarismus, mit einer Menschenfeindlichkeit, wenn man diese Langfristziele, ne, über irgendwie den Belangen der Menschen auf der jetzigen Erde, wenn man das als Haltung, als ethische Haltung da drüber stellt, so. Und das im Longtermismus, ne, der man ja anhängt, dann auch noch pseudowissenschaftlich rassistisches Denken und Eugenik sich aktualisiert, so, ja. Da gibt es ja Obsessionen dann mit Intelligenz und mit der Tech-Elite, die dann halt eben in der gesellschaftlichen Hierarchie alle anführt und die sich irgendwie reproduzieren muss, ne? Er macht es ja vor mit den Kindern so. Das ist dann die Schattenseite, ne?
Ja,
dieser technologischen Fortschrittsgläubigkeit, ja, glaube ich.
Und da, glaube ich, da treffen diese verschiedenen Stränge eben aufeinander. Also wenn man diese ganzen Zukunftspläne und Visionen von ihm zusammennimmt, kann man sie ja auf einen Nenner bringen, nämlich Flucht. Es geht darum, einerseits dem ja wohl sicheren Untergang der Erde und der eigenen Kultur zu entkommen. Es geht aber auch darum, dem eigenen Tod zu entkommen. Und das würde, glaube ich, auch alles überhaupt nicht so funktionieren, wenn das nicht ganz tief aus dem Fundus der Popkultur herauskäme. Also diese ganze Mars-Mission, die ist in sowohl in Filmen als auch in Romanen und Comics ja alles schon vorgeformt. Und die ist eine kollektive Fantasie eben auch. Es ist nicht nur die Fantasie von Elon Musk, sondern es ist eine kollektive Fantasie, die jegliche Kritik ausschaltet, weil sie aus extrem emotionalen und extrem ja auch psychotischen Bildern besteht, ne? Also allein diese Idee, man könnte den Mars besiedeln, das dürften aber nur elitäre Männer sein, die ausgewählt werden. Die ist in Hunderten von Romanen schon durchgespielt worden und die hängt bestimmten Leuten mit einer bestimmten Sozialisation ihr Leben lang nach, ohne dass sie vielleicht drüber nachdenken oder so etwas, ne? Das ist ein Trigger irgendwie, ne? Ein Trigger, der dann sowas Unbewusstes auslöst und der dann wieder dazu führt, dass scheinbar vernünftige Menschen Kapital in Unternehmungen pumpen, von denen man eigentlich weiß, dass sie aus reinem Blödsinn bestehen oder so. Aber ich glaube, das kann man sich schon noch von Marx dann abschauen, dass es dem Kapitalismus ja immer darum geht, Zeit zu gewinnen. Und diese Vorstellung, ich muss da eben in die Zukunft investieren, sonst wenn ich der nicht entkomme, bin ich ein Teil des Untergangs oder so etwas. Die greift dann plötzlich, ne? Und die verschafft tatsächlich dem Kapital so viel Zeit, bis die Mehrheit der Menschen merkt, es ist wirklich nur Blödsinn. Das ist also sozusagen der universale das universale Abbildung eines Schneeballsystems quasi, ne?
Total, ja. Zeit und Raum, ja, also die Expansion auch räumlich, ne, in Space jetzt, und da sind Musk und Jeff Bezos, der sich dann ja da angeschlossen hat im Space Race 2.0, sind da natürlich die entsprechenden Propheten, auf die dann viele Menschen reinfallen, wobei sich, glaube ich, kein ehemaliger Musk-Fan, der mal eine Tesla-Aktie gehalten hat, also kein Kleinstanleger, muss sich hier schämen, wenn er das hört, so, weil es sind ja vor allem die Überreichen, die das Gros der weltweiten Aktien und auch das Gros dieser Aktien halten an Tesla zum Beispiel und SpaceX.
Man könnte sich ja tatsächlich auch wieder so eine andere Science-Fiction ausdenken, wo man davon ausgeht, dass ein Großteil oder ein Teil auch in den beteiligten Menschen genau wissen, dass das Blödsinn ist, dass das ein Teil der Virtualisierung des Kapitalismus ist, die ja prächtig funktioniert, wenn Sie denken an Unternehmen wie BlackRock oder so etwas, die ja nicht mehr funktionieren, insofern, dass sie anlegen und riskieren und so weiter, sondern denen gehört die Börse sozusagen. Ne? Mhm. Also das heißt, der feuchte Traum der Technokratie wäre ein Kapitalismus, der sich vollkommen von der Wirklichkeit der normalen Menschen entfernt hat und ein Spiel unter den verbliebenen Größen zwischen dem Emperor und den Oligarchen und ihrer Entourage ist. Wie man durchaus sagen kann, das könnte sogar funktionieren. Auf der Basis allerdings einer ungeheuren Verelendung aller anderen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo uns dann das Lachen vergeht, weil diese Transformation nicht funktionieren kann ohne die Produktion von Armut oder die möglicherweise auch die Produktion von Kriegen. Ich glaube, da ist der Punkt erreicht, wo wir sagen können, also jetzt lachen wir nicht mehr über die Verrücktheiten von Trump und Musk, sondern jetzt ist Zeit für Widerstand.
Ja. Genau, lassen Sie uns vielleicht tatsächlich mal, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, jetzt nochmal kurz den Bogen schlagen, dann dazu zu dem Bündnis zwischen diesen beiden Bros, Donald Trump und Elon Musk. Mich hätte mal interessiert, wie ist eigentlich aus Elon Musk dann, jetzt haben wir natürlich schon sehr viel erfahren über was tief in ihm drin steckt, an irgendwie Menschenbild, an Weltbild und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein guter Nährboden, um dann irgendwann den Weg zu so einem Autokraten wie Trump zu finden, so, und mit dem ein Bündnis einzugehen. Aber er war ja zunächst auch mal Gegner des Trumpismus, heute eben eifernder Verfechter. Und ich hatte es schon mal im Verlauf des Gesprächs gehalten, er hatte sich lange erstmal aus der unmittelbaren Politik ferngehalten, hat sich da auf keine Parteizugehörigkeit festgelegt, hatte für Hillary Clinton und Barack Obama gespendet. Mhm. Und natürlich gab es bei den Demokraten, was Wirtschaftspolitik angeht, mit ihrer neoliberalen Doktrin, von der sie sich bis heute nicht trennen wollen, zumindest das Establishment, gute Überschneidungen, ja. Und gesellschaftspolitisch war er dann vielleicht auch eine lange Zeit so, ne, auf der Hochphase des progressiven Neoliberalismus, ne, wo alle Companies irgendwie diverse sein sollten und so, irgendwie auch so ein bisschen liberal-progressiv. Und heute eben dann, ne, nachdem er Trump zur Wahl verholfen hat mit seiner Millionenspende und seiner Kampagnenmacht auf X, ist er dann in die Regierung gegangen und hat da dann den Kettensägen-Libertarianismus losgetreten mit einer Doge-Behörde, den Wohlfahrtsstaat zerschlagen und natürlich auch war und ist er Teil von Krieg der Administration gegen KritikerInnen, gegen Medien, gegen Universitäten, gegen die Linke im Allgemeinen. Eben im Krieg gegen die Demokratie. Also wie hat sich da Musk zu so einem rechtslibertären Arschloch mit politischen Ambitionen auch radikalisiert? Na, das wäre so die Frage, die sich mir aufdrängt. Und das hat wahrscheinlich mit dem Nährboden, der da an seinen politischen Einstellungen, Ideologien schon da ist, verbunden. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch die materielle Ebene nochmal. Also die Chance irgendwie oder die wahrgenommene Chance, was für seine Unternehmen und seinen Marktwert zu tun.
Also die prinzipiell ist wahrscheinlich der Knackpunkt die Erkenntnis, dass eine technologische Unternehmung früher oder später den Staat als Partner braucht, wenn es weiter wachsen will. Ne? Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Ich sage, die Privatwirtschaft muss einfach total werden und der Staat soll verschwinden. Das war die klassische libertäre Idee und deswegen konnte man sich wahrscheinlich wunderbar mit Hillary Clinton verständigen, weil die eigentlich ja nichts, die war ja nicht links oder sowas. Mhm. Das war ja auch eine sehr neoliberale Politik, die sie vertreten hat. Mit der hätte man funktionierend ohne weiteres diese Balance haben können, von der wir früher gesprochen haben. Aber dann merkte man wohl, dass das so nicht funktionieren kann, weil es quasi an den Aufträgen alleine dann hapert. Ne? Also ich kann den Krieg nicht vollständig privatisieren. Also ich, wie Putin, ich kann den Krieg nicht Wagner-Truppe-mäßig oder so etwas führen. Das hat wohl Putin dann eingesehen und den Typen dann liquidiert, den er vorher im Prinzip ganz ähnliche Geschichte, ne? Ein Privatunternehmer und ein Staatenlenker und die Komplizen und dann gegeneinander sein müssen. Also hat sich sozusagen die Hauptagenda im Anarchokapitalismus gewandelt vom Abschaffung des Staates. Nee, machen wir nicht, sondern wir übernehmen den Staat. Das ist viel besser und viel, viel lukrativer.
Wie es Milley vorgemacht hat, ne?
Ganz also genau.
Weniger wirklich so dieses Bottom-up, Crack-up Capitalism, wie wir es in den Privatstädten und so weiter und den Seasteads und so weiter sehen, sondern wirklich ein bisschen mehr Lenin und Staat erobern und dann Steuergeschenke, Subventionen, Deregulierung mit dem Staat durchdrücken und so.
Absolut. Und keine Ahnung, wie lange sowas funktioniert. Ne? Ich nehme mal an, dass es auch eine Blase ist, die irgendwann mal platzt. Schon deswegen, wenn der Staat pleite ist, dann ist er vielleicht auch kein, dann ja, gibt's nichts mehr. Gibt's nichts mehr zum Ausbeuten oder sowas. Aber bis dahin ist der Staat natürlich das Instrument, um sich Kapital und Macht zu besorgen, quasi unendlich, ne? Und in der Phase meines Erachtens nach sind wir jetzt, wo ein Staat wie die USA schlichtweg in den Händen von postkapitalistischen Gangstern ist oder sowas. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ich glaube, jeder überlegt das. Die Frage ist, sitzt man da und wartet ab, bis dieses System zusammenbrechen muss? Es muss ja, kann nicht ewig sein, auch wenn es sich hysterisiert, auch wenn es sich immer mehr terrorisiert, kann es aus den ökonomischen Gründen eben nicht ewig funktionieren, ne? Oder sagt man, also wenn dieses System merkt, dass es nicht mehr beliebt ist oder so etwas, dass es über den Populismus nicht mehr zu verkaufen ist, was macht es dann? Und die Drohungen von Trump sind ja eindeutig und die von Musk noch viel eindeutiger. Also das wird ein Terrorstaat dann. Und dann ist die Frage, ja, wenn wir dann zwischen Trump und Putin nur noch eine Intelligenz Unterschied haben, aber keinen politischen Unterschied mehr, ist es dann zu spät für den Widerstand, ne? Und ich glaube, dass diese Frage stellt sich für jeden Dissidenten oder wenigstens kritischen Zeitgenossen, ne? Ich glaube, dass ganz viele Leute hoffen, das erledigt sich von selbst. Aber ich fürchte, das tut's nicht.
Das wird es nicht. Aus meiner Sicht hängt es maßgeblich davon ab, wie schaffen es der linke Flügel und Bernie Sanders, AOC und Soran Mamdani jetzt in New York, schaffen dies die Demokraten im dritten Anlauf. Aller guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf umzukrempeln auf eine ökonomisch populare, an der Working Class in den USA orientierte Politik, die über die Spaltung dieser Gesellschaft hinweg die Menschen zusammenbringt. Und dagegen kämpfen ja gerade das Establishment, ne? Mhm. Die zweimal verloren haben an Trump und immer noch glauben, die einfache Message rettet die Demokratie und das Anbiedern an die Tech-Milliardäre, ne? Wie es da gegenwärtig passiert, statt in die Konfrontation zu gehen mit diesem Tech-Feudalismus, mit diesem Hyperkapitalismus, mit der Ungleichheit und von unten eine populare Front aufzubauen, die sowohl den Trump wie Musk aus den Hallen der Macht rausspült. So, die Einsicht ist da nicht durchgedrungen und von daher wird es darauf ankommen, dass diese Fight-Oligarchy-Tour, die demokratisch-sozialistische Plattform, dass die Demokraten hoffentlich umkrempeln bis zur nächsten Wahl. So, ansonsten sehe ich düster, ne, für die USA.
Wohl, wohl. Also ich habe ja diese Musk-Trump-Geschichte ein bisschen auch mit der McCarthy-Ära verglichen.
McCarthy und Hitler, beides Anleihen. Ja, genau. Also haben Sie gesehen, wie der Miller nach dem Charlie Kirk-Erschießung da die Rede gehalten hat?
Ja, ja.
Ich meine, das ist wirklich Zeilen aus irgendwelchen Hitler-Reden und aus Goebbels-Reden.
Und die dann aber noch mal vereinfacht oder noch mal verpoppt oder sowas. Ja,
es ist, genau, genau.
Also das hat, glaube ich, sehr viel mit dem zu tun, was der Umberto Eco diesen Urfaschismus nennt. Ne? Also die wirklich auf eine ganz trivial ist das falsche Wort, aber auf einer ganz emotional pathologischen Ebene oder so, ne? Aber der Blick auf die McCarthy-Ära ein bisschen an Trost gibt, ist, dass es so einen Punkt gab, wo einfach der Mut und der Anstand von ein paar Leuten Signalwirkung hatten für die noch zögernden oder verängstigten Leute oder so etwas, ne? Und ich glaube, eine Geste oder viele Gesten einfach von Mut zu sagen, ich mache nicht mit und ich mache auch keine Kompromisse, da würde ich anfangen wieder zu hoffen.
Ja, ich meine, die USA sind immer gut für eine Comeback-Story auch, ne? Also ja. Nochmal kurz, bevor wir einen Ausblick dann noch wagen, ein Szenario für Musk und für Musk-Trump, was sehen Sie da für mögliche Szenarien? Weil es ist natürlich weiterhin ein fragiles Bündnis, ne? Erklärt sich aus dem Narzissmus zum Beispiel der beiden. Sonnenkönig 1 kann nicht existieren neben Sonnenkönig 2, so. Aber es gibt vielleicht ja auch nochmal ökonomische, gesellschaftspolitische, politische Dissens oder so oder Divergenzen zwischen den beiden. Und ich werde zum Teil auch nicht ganz schlau, wenn ich das so oberflächlich beobachte, ne? Also das ging ja jetzt zwischendrin so weit, dass Musk dann seine America-Party angekündigt hat, ne? Also das hatten wir eingangs ja schon drüber gesprochen, dass eigentlich ja dann die Vorstellung auch so ein bisschen ist, ökonomische und politische Macht verschmelzen in mir als Person, ja? In mir als Führer der Amerika-Partei, ist jetzt erstmal wieder auf Eis und er ist da in guten Kontakt mit dem Vize, weil Trump darf ja dann nächste Wahl nicht mehr antreten mit J.D. Vance und so und hat sich jetzt ja, das hatte ich schon gesagt, nach dem Charlie Kirk-Erschießung dann jetzt auch wieder so ein bisschen, scheinen sie wieder aufeinander zuzugehen. Ist natürlich ein bisschen Glaskugel lesen irgendwie, wie geht's da weiter, aber mich hätte so ein bisschen Ihr Blick auf die Konflikthaftigkeit dieser Bromance interessiert und was da vielleicht mögliche Szenarien sind für dieses Verhältnis, aber für Musk auch.
Also wenn man von, sagen wir mal, gespannten Komplizenschaft zwischen zwei Menschen und zwischen zwei Systemen ausgeht, dann denke ich mal, dass der Trumpismus sehr viel stärker verankert und verwurzelt ist als der Maskismus. Also Trump hat es, ja, hat Trump einen super Clan um sich, was immer Voraussetzung ist für eine mafiose Herrschaft. Und kann auf der Basis dieser Clan-Herrschaft, Gang-Herrschaft, könnte er zum Beispiel auch die Wahl abschaffen oder so etwas. Ich glaube, das wäre noch nicht mal der Knackpunkt. Aber er hat nicht nur das, sondern er hat eine Entourage, letztendlich, auch wenn es uns vielleicht noch gar nicht so klar ist, eine ausgeprägte Ideologie, also die was in dieser Agenda von den Think Tanks da rausgekommen ist oder so etwas, das ist schon ein geschlossenes Weltbild, und dieses geschlossene Weltbild wird wie in anderen Diktaturen gelehrt, wird verbreitet, wird in den Familien, in den Schulen und so weiter weitergegeben. All das, glaube ich, hat Musk nicht. Ein Clan hat er sowieso nicht, weil seine Art von Narzissmus ist eine andere als die von Trump. Wird wieder komplex sozusagen in dieser Beziehung. Das sind zwei super Narzissten, aber sie funktionieren völlig anders. Und Musk ist eher so der Aura-Mensch, ne? Also der Einzelne, der eine Aura um sich verbreitet, in die man hineingesogen werden kann. Wenn man so seine Firmen anschaut, wo die sich dann wirklich wie so eine Sekte eigentlich eher verhalten. Weniger wie Angestellte, sondern wie Sektenmitglieder. Und wo ab und zu mal dann eben ein Sektenmitglied fliehen kann und dann erzählt, wie es da drin eigentlich ausschaut. Wie ein Gefängnis letztendlich. Ne? Dieser Maskismus ist meines Erachtens sehr viel virtueller und sehr viel flüchtiger als der Trumpismus. Diese Maga-Geschichte, fürchte ich, die braucht ein paar Generationen, um geheilt zu werden. Während der Musk geht pleite und das war's dann.
Ja.
War aber noch nicht mit dem Oligarchenkapitalismus, das nicht, aber mit dieser sagen wir mal vulgären Verbindung von Spätkapitalismus und Neofaschismus, war es das dann womöglich. Ne?
Ja, ich denke auch, diese America Party, die da irgendwie zwischenzeitlich angekündigt war, jetzt auf Eis liegt, das war irgendwie ein bisschen mehr so eine narzisstische Wolte eines gekränkten Kindes, das von seinem Stepdad oder von seinem Vater 2.0 Donald Trump irgendwie bei dem in Ungnade gefallen ist. So, also scheint eher darauf hinauszulaufen, auf weiterhin ein fragiles Bündnis oder halt in Ungnade fallen und totaler Zusammenbruch seines Imperiums. So, ne? Also nur wirklich ganz schnell ein Ausblick, Herr Seslin, um die Macht von Trump und den Tech-Milliardären zu brechen, das hat natürlich eine internationale Dimension auch so. Also zum Beispiel, wenn es um die Tech-Milliardäre geht, ne? Also da müsste sich Europa auch noch selbstbewusster hinstellen und vielleicht tatsächlich auch noch mehr den Aufbau eigener öffentlicher digitaler Infrastrukturen anstreben und eine Begrenzung der Marktmacht dieser Plattform. Mhm. Aber die US-Dimension, die ist natürlich auch super wichtig. Und während der Biden-Administration, da ist mal die Aufspaltung der Tech-Konzerne, die Begrenzung der Macht der Tech-Milliardäre war da mal ein Thema, das wurde mit Trump abgeräumt. Und das könnte sich nur aktualisieren, genauso wie die Überwindung von dem Autoritarismus bis hin zu Faschisierung, die wir unter Trump erleben, wenn, wie ich schon sagte, die Demokratische Partei meiner Ansicht nach zumindest nach links rückt. Deswegen hätte mich nur kurz interessiert, wie blicken Sie da auf die Entwicklung? Zum einen das Establishment, was sich partout nicht von dem neoliberalen Zombie irgendwie lösen will, was lieber, weiß ich nicht, eine weitere Aushöhlung der Demokratie in Kauf nimmt, als mit den eigenen Doktrinen von Neoliberalismus und Parteifinanzierung durch Reiche zu brechen. Mhm. Was dann zum Beispiel in New York, ja, Soran Mamdani nicht unterstützt, die Parteigrößen aus dem Bundesstaat. So. Und im Zweifel, ja, also so scheint es, lieber ein Bündnis mit Trump eingehen, so, was schon ziemlich bitter ist, so. Also hätte mich interessiert, wie sie darauf blicken und weil wir nicht depressiv enden, sondern hoffnungsvoll enden wollen. Was macht Ihnen vielleicht Hoffnung, gerade mit Blick auf den Mut? Sie hatten den Mut schon angesprochen, den wir erleben von unten und auch die Organisierung, die wir erleben. Ne? Natürlich wieder um unser aller Lieblings-Oldie Bernie Sanders, aber auch die vielen anderen Leute, die da jetzt gerade mit der Fight Oligarchy Tour und aus der Partei und um die Partei herum von links versuchen, wirklich eine Plattform aufzubauen, die Trumpismus und Tech-Oligarchie besiegen können.
Ja, und es gibt natürlich auch wirklich ganz einfache, normale Menschen wie Robert De Niro oder Bruce Springsteen, die klar ein Nein sagen, auch wenn es sie was kostet. Also Bruce Springsteen sagte, das kostet ihn die Hälfte seiner Fans, dass er gegen Trump ist, aber das akzeptiert er, ne? Und ich glaube wirklich, dass der Punkt irgendwo erreicht ist, wo ich weiß nicht, dieser Opportunismus auch so viel Ekel erzeugt, ne? Also was diese Leute treiben, die Donald Trump in den Hintern kriechen, die geben ja ein unglaublich erbärmliches Bild ab, ne? Mhm. Und diese Erbärmlichkeit des Opportunismus erreicht die Menschen noch mehr vielleicht als die Angst oder so, ne? Und möglicherweise endet diese Phase damit, dass Menschen sagen, das ist unter meiner Würde, so weiterzuleben unter diesem System. Ganz egal, ob ich jetzt Nachteile oder Vorteile habe, aber von Doji und IC Gangstern bedroht zu werden oder meinen Nachbarn bedroht zu sehen, das geht nicht mehr, das mache ich nicht mehr mit, weil ich glaube, dass diese große Öffentlichkeit von Trumpismus und Maskismus ist zugleich ihre Stärke gewesen und ist eben auch ihre Schwäche. Im Gegensatz zum Putinismus zum Beispiel, wo eine Mehrzahl der Menschen einfach unter der Glocke der Politik leben, in großer Gleichgültigkeit und Isolation und so weiter, auch in Uninformiertheit oder so etwas. Das funktioniert in so einer medialisierten und popkulturell geprägten Gesellschaft wohl nicht à la longue, ne? Hm. Und deswegen denke ich, dass es durchaus mitentscheidend ist, wie sich Kultur und Pop verhalten werden. Ich glaube, wenn Taylor Swift Fuck Trump sagen würde, das hätte durchaus Impact, ne?
Ja.
Also das ist vielleicht idealistisch gedacht, aber letztendlich ist es tatsächlich zwei Dinge, die notwendig sind. Erstens mal tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, eine Alternative, eine Alternative, die tatsächlich für arbeitende Leute erkennbar und akzeptabel ist. Und der persönliche Mut zu sagen, ich mache nicht jede Schweinerei mit. Und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, ist vielleicht tatsächlich der Widerstandslinie da. Die Frage ist nur, ob nicht und das diese seltsame Zusammenkunft der Generäle da spielt ja vielleicht ein bisschen in diese Richtung, ob nicht die Hysterisierung des Trumpismus so weit geht, dass man sogar einen Bürgerkrieg haben will.
Ja, ich meine, da war auch dieser Civil War Film, war wahrscheinlich zeitgemäß, ne? Also
zumindestens in der Heftigkeit, ja.
Ja, mir scheint das aber tatsächlich dieses Hinarbeiten auf einen Tag X,
ja.
Also dieses rechte Phantasma vom Bürgerkrieg auch. Denn was wir jetzt im Zuge dieses Charlie-Kirk-Attentats sehen, das wird jetzt ja eben instrumentalisiert, um anti-linke, antikommunistische Hetze zu betreiben. Und tatsächlich ist da das Antifa-Verbot, was ja irgendwie clownesk ist auf eine Art, weil die Antifa gibt es ja nicht als Verein und Organisation. So, aber was man nicht vergessen darf, dass es brandgefährlich ist, ist ja nur ein Teil. So, ich habe jetzt gesehen, es gibt irgendwie so eine Order von Trump, wo tatsächlich zum Beispiel Antikapitalismus oder der Einsatz für Transrechte und so weiter, das soll irgendwie auch von den Behörden genutzt werden können. Und da gibt es so eine ganze Liste, ja, um dann Organisationen zu zerschlagen. Also da sind wir wirklich bei McCarthy 2.0 und Red Scare und so, ne? Und möglicherweise, ja, dem Wunsch auch bei manchen in dieser Regierung und in diesem Magerumfeld nach Bürgerkrieg. Aber ich würde Ihnen recht geben, die politische Organisierung, die braucht es und die sehen wir zaghaft und hoffentlich entwickelt die genug Momentum, auch um die Demokratische Partei dann in Anlauf 3 umzukrempeln. Aus meiner Sicht absolut nötig, um den Menschen an den Wahluhren ja eine Alternative aufzuzeigen, noch eine positive Zukunft aufzuzeigen, etwas, was dieses Retro, was Trump ja auch verkörpert hat und was die Leute in ihrer Wut und Frustration mit ihren Sorgen im Alltag angezogen hat, ne? Was da dem eine positive Vision entgegensetzt. Und wenn dann am Ende noch Taylor Swift mit dem Bernie Sanders Handschuh-Meme auf dem T-Shirt irgendwie Fuck Trump ausruft und Let's Vote Bernie oder Let's Vote AOC oder wer auch immer auf der Plattform rennt am Ende, ich glaube, dann könnte das was werden. Herr Seslin, ich möchte Ihnen vielmals, vielmals für Ihre Zeit danken. Ich habe sehr viel gelernt. Hochspannend, Ihr Buch, Ihre Einsichten. Ich möchte es hier zum Schluss noch allen Menschen noch mal ans Herz legen. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Autor und Kulturkritiker Georg Seslin. Wenn ihr euch für ihn oder seine zahlreichen Werke interessiert, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Ja, und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Denn dieser Podcast hier, der ist auf finanziellen Support angewiesen, damit ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.